Hier ist dein Pult.
Dankeschön. Eine Art, wie ich Gott höre, ist, ich sehe mich Sachen tun. Ich sehe mich Sachen tun und ich tue die dann manchmal. Und eine Sache, die ich mich heute habe tun sehen, ist, ich habe mich neben das Pult knien sehen und beten. Und ich würde euch einladen, dass wir miteinander beten. Wenn du magst, kannst du dich auch irgendwo hinknien. Ich weiß nicht, ob man das in den Reihen außerhalb der ersten überhaupt kann. Aber wer sich da gerufen fühlt, macht das einfach. Vielleicht werden wir ein paar Augenblicke länger im Gebet sein, als es sonst üblich ist. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir hier zusammen sind. Es ist immer etwas Besonderes, wenn Menschen sich in deinem Namen versammeln, Jesus. Menschen versammeln sich aus so vielen Gründen. Aber der wichtigste Grund ist es, wenn sie es für dich tun, wegen dir tun. Weil sie dich kennen, weil sie dich lieben, weil sie dich suchen, weil sie dich brauchen. Jesus Christus, du bist das Haupt der Gemeinde, der universellen Gemeinde auf dem Planeten. Und du bist das Haupt jeder lokalen Gemeinde, die dein Wort ernst nimmt. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch heute Morgen dein Reich baust, deinen Willen geschehen lässt. Und meine große Sehnsucht ist, Jesus, dass ich nur die Sachen sage, die du sagen willst und nicht meinen eigenen Kram, meine eigenen Gedanken und Ideen. Und Heiliger Geist, zu diesem Zweck wollen wir dich so gerne einladen. Nochmal ganz bewusst, ich möchte dich einladen, dass du mich führst. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die zuhören, die hier sitzen, die zu Hause sind, dass du auch ihnen hilfst zu hören. Durch das, was ich sage und auch vor allen Dingen auch durch die Sachen, die du ihnen ganz persönlich sagst. Zwischen den Zeilen, ohne irgendwas, durch Impulse, die du gibst. Und in dem Namen Jesus wollen wir binden, was der Feind sagen möchte. Möchten binden alles, was dich das abwiegeln und kleinreden lassen will. Und auch die Seele soll schweigen. Der Verstand, der so wunderbar ist für viele Dinge, aber nicht so gut geeignet ist, wenn es um den Glauben geht und wenn es um das Hören deiner Stimme geht, Herr. Ich bete, Vater Gott, dass du uns die Ohren reinigst heute Morgen. Jesaja schrieb vom Öffnen der Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Und auch die Zunge, die Stimme eines Jüngers zu reden, zu Ermutigung zu geben. Und ich bete, Herr, dass du uns gemeinsam die Ohren öffnest. Ich bete, dass deine Engel, dein Geist, die ganze geistliche Welt für uns ein Stück weit realer wird heute Morgen. Ich bete, dass dein Wort nicht abprallt, nicht am Verstand vorbeischrappt, um dann vergessen zu werden, sondern dass es tief eingebrannt wird in den Geist eines jeden Menschen, der gerade jetzt sein Herz aufmacht. Herr, ich bete, wie wir in unseren Gärten Unkraut, Dornen und Dickicht rausreißen, dass du uns hilfst, die Dornen, die das Wort ersticken wollen. Der Betrug des Reichtums, sagt die Schrift, sind die Dornen und die Sorgen dieser Weltzeit. Die sozialen Medien, all der Schrott, all das, was uns ablenken kann, all die Gedanken, die so sinnlos und zeitlich und eigentlich unwichtig sind. Hilf uns, Herr, das wahre Saatgut zu entdecken und dem Raum zu geben in unseren Herzen. Herr, ich bete, dass du kommst. Ich bete, dass du kommst mit Macht. Ich bete, dass du Offenbarungserkenntnis freisetzt in unserer Mitte. Ich bete, dass du uns veränderst. Ich bete, dass du diejenigen unter uns oder auch mich, die wir, wie Thomas Popp so schön sagt, noch Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Ecken haben, dass du uns in gestandene Mütter und Väter im Glauben verwandelst, dass du uns reifen lässt zu Menschen, die sich nicht ständig um sich selber drehen, sondern um dich, um dein Reich, um andere. Das heißt nicht, sich selber nicht zu pflegen oder aufzupassen, aber es heißt, die Prioritäten so zu setzen, dass die Stirn eisern gerichtet ist, wirklich auf dich, Jesus. In dem ständigen Bemühen, wie Paulus an die Thessalonicher schrieb, alle Zeit zu beten, den Kontakt nie abreißen zu lassen. Und ich bete, Jesus, dass du uns jede Lüge, die uns von der Gemeinschaft mit dir fernhält, die geboren ist aus Scham, aus Angst, aus Minderwertigkeitsgefühl, aus anderen Lügen, warum wir beweisen müssen, gut genug zu sein. Ich bete, dass du das genauso rausreißt wie diese anderen Dornen. Ich bete, dass wir freie Herzen haben heute Morgen, um zu empfangen. Und ich lade dich ein, großer Gott. Lass uns eine Horde Esel sein, die dich, Jesus, nach Deutschland trägt, in alle Ecken und Winkel, die den Namen Jesus groß macht, die allein deine Ehre sucht und die Spaß hat, Herr, ja, kindliche Freude hat daran, wenn dein Reich sich Raum schafft, wenn Menschen anfangen zu denken, wie du denkst, anfangen zu fühlen, wie du fühlst und anfangen, das zu wollen, was du willst. Authentisch und ehrlich, voller Hingabe, aufgeblüht zu dem besten Menschen, der sie sein können, dem Mann, der Frau, die du dir im Sinn ausgedacht hast, als du sie geschaffen hast. Gott, ich bete, dass wir jede Last und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, zurücklassen und dass wir laufen, um das Ziel zu erreichen, den Kampfpreis unserer Berufung. Ich bete, dass du uns Fleiß und ja Selbstdisziplin schenkst, die Dinge zu tun, die du uns aufgetragen hast. Und ich bete, dass du den Geist der Einheit freisetzt in unserer Mitte, in unseren Familien, in unseren Ehen, zwischen Eltern und Kindern, Großeltern, Eltern, Kindern und in der Gemeindefamilie. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, die Einheit zu bewahren und das große Ziel, das Evangelium einer kaputten, perversen, bescheuerten Welt bekannt zu machen, dass wir dieses Ziel im Auge haben und alles geben, damit einer mehr versteht, wer du bist, Jesus. Gib uns diese Gnade und gib uns dieses Privileg, Teil deines Plans zu sein, so wie du es vorhast, Jesus. Wir lieben dich, schenken dir unsere Aufmerksamkeit. Und jeder, der das so sieht und unterstreichen möchte, sage Amen. Amen. Dankeschön. Ich habe vorhin zur Susan vom Gottesdienst gesagt, ich war vielleicht noch nie so schlecht vorbereitet auf eine Predigt wie heute. Das liegt nicht daran, dass ich keine Zeit hatte oder... Aber irgendwie ist es ein bisschen so, als ob ich euch vielleicht heute einfach erzähle von meinem Herzen und hoffe und bete, dass es so ist, wie ich gebetet habe, dass Gott sortiert. Genau. Ich fange an mit einer Bibelstelle, die gar nicht in meinem Skript steht. Bernd, meinst du könntest mir meine Lesebrille aus der Handtasche kruscheln? Weinrote kleine Hülle, nicht zu verwechseln mit der Einkaufstasche, die ist auch rot. Ich möchte uns lesen aus 2. Korinther 12. Vielen Dank. Und da möchte ich nur einen Vers anschauen, den Vers 15. Bibellesen ist bei mir jeden Tag anders. Ich habe den Bibelleseplan von der Website genommen für dieses Jahr, in einem Jahr durch die Bibel. Die letzten 2 Jahre habe ich mehr meditativ in kleineren Portionen Bibel gelesen. Und manchmal sind Bernd ist mit mir unterwegs im gleichen Plan, sind viele Kapitel dran. So 5 Kapitel bei Mose oder sowas. Und manchmal ist auch nur ein Kapitel dran, Neues und Altes Testament gemischt. Und die Tage war der Rest des 2. Korintherbriefs dran. Den hat Paulus geschrieben an eine Gemeinde in Griechenland. Athen, wie cool ist das? Und die waren wohl irgendwie schwierig. Ich habe nicht alles nachgelesen und eigentlich ist mein Kerntext heute im Epheserbrief, wo wir gleich hingehen. Aber Unzucht, Tempelprostitution, also die hatten, es ist fast, als ob sich alles wiederholt. Die Welt ist nicht schlimmer geworden. Es wird nur heute auf Video aufgenommen und im Internet veröffentlicht. Aber sexuelle Sünde, die natürlich sehr provokativ ist, wenn ich an einen heiligen Gott denke und an die Heiligkeit von Ehe, ist natürlich etwas, was der Teufel sehr, sehr gerne feiert. Und jeder Mensch, der sexuell sündigt, feiert den Teufel mit. So, das, was, wenn wir uns unterordnen, dessen Sklave sind wir geworden, schreibt Paulus an die Römer. Und da war, also irgendwie war viel, es fallen mir lauter derbe Worte ein und ich versuche sie zu vermeiden, wenn ich predige und auch sonst. Manchmal finde ich, müssen drastische Worte her, auch das SCH-Wort. Manchmal denke ich, gibt es kein besseres, um zu sagen, dass etwas eben wirklich scheiden ist. Und die Situation, in der diese Gemeinde war, muss ungeheuerlich gewesen sein, wenn ihr 1. Korinther 5 lest, Gemeindezucht war nötig, weil die haben Dinge gemacht, wo selbst die Welt sich für schämt. Und auch bei uns mag es noch geben, vielleicht ein paar Dinge geben, für die Menschen in der Welt sich schämen, ich weiß es nicht. Aber ich bin hier auf einen Vers, auf diesen Vers gestoßen und ich bin hängen geblieben. Ich habe ihn mir pink eingerahmt. Das war die mindeste Farbe, die dieser Vers verdient hat, habe ich gedacht. Weil ich hier die Haltung eines Menschen gelesen habe. Ich weiß nicht, wann sie mir zuletzt begegnet ist und ich weiß nicht, ob ich sie... Nee, ich habe sie nicht. Aber ich hätte sie gerne. Paulus hatte Stress mit denen, weil da war auch ihr Lehrer im Anmarsch, da waren Leute, die Einfluss nehmen wollten, die gab es auch schon vor YouTube und Facebook und Sachen, die die Gemeinde zum Teil verunreicht nicht haben an Denken, an Zeitgeist damals. Und er hatte echt Stress, dass sie ihm vertrauen, dass sie ihm folgen, dass sie ernst nehmen, was er ihnen schreibt. Und dann sagt er in 2. Korinther 12, 15, ich aber will sehr gerne Opfer bringen, und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Das ist Jesus' Standard an Liebe, oder? Der sich selbst aufgibt, und sagt, mir ist alles egal, ich will nur, dass ihr Christus habt, dass ihr Christus treu bleibt bis zum Schluss, dass ihr überwindet, das ist an anderer Stelle. Und mir ist auch egal, ob ich was zurückkriege oder nicht. Es gibt Eheberatung und ich hörte kürzlich ein Interview mit Dr. Gary Chapman, dem Autoren von den 5 Sprachen der Liebe, x Bücher. Und er sagte in dem Interview, sprach er über die wichtigste Liebessprache, die man sprechen kann, bezogen auf Ehepaare. Und er sagte, die wichtigste Sprache der Liebe, die du als Ehepartner sprechen kannst in deine Ehebeziehung hinein, ist, das ist super, die Liebessprache, die dein Partner am meisten braucht. Das ist deine wichtigste Liebessprache. Und manch einer hat das angefangen und ich habe auch mit mancher treuen Ehefrau schon gesprochen in der Seelsorge und 40 Tage Liebe wagen und das sind alles tolle Sachen. Aber manchmal verbinden wir doch die Hoffnung, zurückgeliebt zu werden, was ja nicht, wir haben ja eigentlich auch geheiratet damit hin und her, aber eigentlich können wir nur für uns selber sprechen, wir können nur uns selber Verantwortung für uns selber übernehmen. Vielleicht ändert sich dein Mann nie. Und Paulus hat diese Liebe für die Gemeinde. Den Ehemännern sagt die Schrift ja an anderer Stelle, sie sollen die Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. Und hier höre ich einen Mann sagen, ich werde euch lieben, ich werde alles geben, mir ist scheißegal, was es mich kostet. Ich gebe alles, damit ihr auf dem Weg mit Christus kommt und bleibt. Ob für mich dabei was rausspringt, oder ob ich eure Ablehnung ernte, weil ihr damit nicht zurechtkommt, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen trifft. Mich hat das so geflasht, die Tage. Und ich bin immer wieder zu diesem Vers zurückgegangen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gesagt, da weiß ich nicht, ob ich da bin. Randy Clark hat mal gesagt, er ist ins theologische Seminar auf die Bibelschule gegangen und hat viele tolle Sachen gelernt. Aber er sagt, vieles lernt man da gar nicht, bevor man Pastor wird. Viele, viele wichtige Sachen, wie das ist, Menschen zu führen, mit Menschen umzugehen, mit Schmerz und mit Ablehnung umzugehen. Und er hat gesagt, er hätte sich so sehr gewünscht, dass sein Professor ihm die Frage oder der Gruppe, den Studenten die Frage gestellt haben, wirst du die Gemeinde lieben? Und wirst du sie auch dann noch lieben, wenn sie dir wehtut? Die haben Paulus wehgetan. Schafsbisse tun weh. So ist auch Pastorenkonferenzen. Nein, wir wollen dann auch keinen Selbstmitleidsclub aufmachen in dieser Richtung. Es ist genauso falsch, es ist dumm. Es ist einfach menschlich, dass das passiert. Die Frage ist, was machen wir? Hören wir auf zu lieben? Christus hat ja gesagt, Feindesliebe ist unser Ruf. Und Dallas Willard, Susan, soll gesagt haben, oder einer in dem Dunstkreis, ich weiß es nicht mehr. Du erkennst, dass du auf dem Weg, dem Bild Christi ähnlicher zu werden, schon relativ gut aufgestellt bist, wenn du als spontane Reaktion auf grobe Feindseligkeit dir gegenüber, und zwar so einen richtigen Klops, spontan nur zurücklieben kannst. Nicht aus Vorsatz, nicht nach 3 Tagen Fasten und Gebet, sondern weil es einfach in dir hochpoppt, weil der Geist Gottes stärker am Steuer ist als deine Seele. Ich weiß nicht, ob du da so bist. Ich habe manchmal viel Fantasie, nicht guter Art, was ich so, dann habe auch viele Rechtfertigungsgründe, so wenn man dann das Bein gepinkelt bekommt. Aber das möchte ich gar nicht sein. Ich möchte gerne das da sein. Viele Leute haben uns schon Briefe geschrieben, als sie aus der Gemeinde ausgetreten sind. Das ist alles lange her. Niemand erinnert sich, niemand kennt jemanden, der das jemals getan hat. Ich werde nicht geliebt, darum gehe ich zur nächsten Gemeinde, bis ich da nicht geliebt werde und da nicht geliebt werde und da nicht geliebt werde. Und am Ende der Tage stehst du vor Jesus, warst Mitglied in 50 Gemeinden, ohne dass der Heilige Geist dich so geführt hat. Und er sagt, sag mal, was hast du dann gemacht mit deinen ganzen Dekaden an Leben? Ich hätte so gern gehabt, dass du, was auch immer, der Job war. Und vor lauter Verletztheit, die du nicht bearbeitet hast, bist du nie in den Plan Gottes reingetreten. Wo sind die Leute, die Gemeinde lieben, auch wenn sie einem wehtun, die Menschen lieben, wenn sie einem wehtun, die Konflikte nicht vermeiden und unter den Teppich kehren, sondern sprechen, mit dem Ziel zu verstehen und zu hören und geschliffen zu werden? Das sind nicht meine liebsten Gespräche. Gemeindeausschlussgespräche, Gemeindekorrekturgespräche, Mediation, das ist alles, es ist wichtig. Aber je weniger wir das brauchen, desto mehr ist der Push und die Dynamik unserer Speerspitze hinein in die Dunkelheit. Und die Einheit fängt zu Hause an. Bei dir und euch zu Hause. Ja, lasst uns in meinen eigentlichen Text gehen. Könnt ihr wieder tief durchatmen. wir fangen hinten im 2. Kapitel des Epheserbriefs an. Epheser 2, Abvers 19. Da spricht Paulus darüber, dass jetzt nicht mehr nur die Juden zum Volk Gottes gehören, sondern auch die Heiden. Das sind Leute wie du und ich. Leute, die keine Juden sind, das sind nach biblischer Definition Heiden. Wir sagen heute, Heiden sind die, die nicht an Christus gläubig sind. Also es ist dann so die Fortsetzung. Worte verändern ja ihre Bedeutung. Habt ihr das mal gemerkt? Sprache verändert ihre Bedeutung. Und Worte werden assoziiert, im Englischen das Wort to inform, das hieß früher informieren. Und heute heißt es etwas formen, auf etwas Einfluss nehmen. Trauma-informed Counseling. Das heißt, du weißt, was ein Trauma ist und wenn du Menschen berätst und in Seelsorge hast, bist du geschult, mit Menschen, die traumatisiert sind, umzugehen. Also du musst völlig neu nachdenken über Worte. Und die Bibel zu lesen ist auch herausfordernd, weil die Worte je nach Übersetzung ja in einer ganz anderen Zeit geschrieben worden sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir wie eine Kuh an die Bibel gehen und die gleichen Sachen immer wieder hochholen, das ist lecker, ne? Und nochmal durchkauen. So. Und ich fand das so genial, als der Bernd uns am Mittwoch bei Kili das Care aus der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen hat. Und die habe ich jetzt auch für diesen Text gewählt und lese uns Epheser 2, Vers 19 bis ins 3. Kapitel vor. So, versuch mal wach zu bleiben. Das ist jetzt eine längere Textpassage. Guck auf deinen Nachbarn. Wenn es still wird und die Atemzüge langfristig, dann mach mal kurz. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Komm, lasst uns das mal sagen. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er, lasst uns das auch sagen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, schreibt Paulus hier, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Jeremia 33,3 haben wir gesungen. Und ich fand interessant, dass Susan das auch in ihrer Ansage erwähnt hat. Rufe mich an und ich will dir große, unfassbare Dinge oder Geheimnisse mitteilen. So what? No anrufen, no Geheimnisse. In Psalm 25 steht, glaube ich, dass Gott seine Herzensdinge, seine intimsten Dinge seinen Freunden mitteilt. Wer ist dein Freund? Klassischerweise Menschen, die freiwillig gerne Zeit mit dir zu verbringen und ihr auch ihr Herz teilen. Das ist fantastisch, sowas zu haben. Ich hatte das gestern Abend ganz spontan, ungeplant am Küchentisch mit einer Person vor Ort und einer übers Telefon. Ich verrate nicht, wer es war. Aber es war total schön. Ich wollte eigentlich meine Predigt fertig schreiben, aber das war so gut und es war so ein Ding von Herz zu Herz. Und Gott verrät nicht jedem alles, aber die ihn suchen, von denen lässt er sich finden. Naht euch Gott, hat Jakobus geschrieben, so wird er sich euch nahen. Gott reagiert auf deine Annäherungsversuche. Gott beantwortet, wenn du ihm Fragen stellst. Und Gott erhört Gebet. Manchmal nicht in dem Moment. Manche Frau hat für ihren Mann 24 Jahre gebetet, bis er sich bekehrt hat. Hat es sich gelohnt? Ich glaube schon. Den Menschen früherer Generationen, schreibt Paulus weiter, hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Wir haben alles, was die Juden auch hatten. Egal, was für eine gute Sache du im Alten Testament findest an Verheißungen, nimm's mit. Und mehr darüber hinaus. Und ich mache jetzt einen Sprung, ein paar Verse weiter. Da betet er: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich weiß nicht, was Paulus sich zum Geburtstag gewünscht hat oder zu Weihnachten. Doch, ich weiß es. Das, was hier steht. Ich glaube, die Dinge dieser Welt und die Dinge des alltäglichen Lebens haben ihn gar nicht so beschäftigt. Den hat man gesteinigt, dann ist er wieder aufgestanden. Und er hat noch nicht mal ein So-So gemacht. Ich finde es So-So gut, Eva. Wir fördern das. Das ist richtig gut. Aber der ist irgendwie einfach, der war so resilient. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Es hat ihn nicht aufgehalten. Irgendjemand hat diesen Eindruck mit Opfermentalität. Da hat er keine Zeit mit verschwendet. So war der drauf. So wie Christus am Kreuz, der betet für seine Mörder. Ich meine, hat dir schon mal jemand so richtig wehgetan? Hat dich schon mal jemand verraten, betrogen, verarscht? Welches Gefühl kam da auch? Die Liebe. Nein. Also nicht bei mir. Ihr seht alle so aus, als ob das die totale Spontanreaktion gewesen wäre. Ja. Christus in uns Gestalt gewinnen. John Sanford hat gesagt, ist jetzt in Iris Worten, innere Heilung ist ein doofer Begriff. Da mache ich mir gerade auch Gedanken drüber, dass ich mir das wahrscheinlich abgewöhne, das zu sagen. Er hat gesagt, eigentlich geht es dabei, wenn wir über diese Dinge reden, meinen wir die Heiligung des Christen. Das Evangelisieren der unevangelisierten Herzensbereiche eines Christen. Das fand ich cool. Manche Teile in uns müssen noch Buße tun und sich synchronisieren mit dem, wie Gott denkt, was Gott sagt. In der Phase, wo mal was Doofes war in der Gemeinde, war ich in Selbstmitleid und habe gedacht, was für eine schwere Bürde und was für eine komische Aufgabe ich mir ausgesucht habe, als ich meinen weltlichen Beruf aufgegeben habe. Und dann hat Gott mich ins Wort geführt und hat gesagt, wer ein Aufseheramt begehrt, begehrt ein vortreffliches Amt. Habe ich Buße getan, weil die Bibel sagt, das ist ein guter Job. Und wenn ich denke, ich soll das machen, wenn das stimmig ist mit Gott, dann soll ich das feiern und dankbar dafür sein, dass ich Einfluss haben darf auf Menschen, die Christen sind und wie sie ihr Leben leben und ihnen helfen kann. Ich denke, wir machen einen Sprung von ein paar vielen hübschen Bibelstellen. Aber das Faszinierende ist, dass Paulus sagt, in diesem Text, das haben wir jetzt nicht gelesen, dass wir Zugang haben zu Gott, dass wir freimütig kommen können und dass wir als Tempel des Heiligen Geistes Zugang haben zu etwas, das viel größer ist als Google, KI, whatever. Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich als erstes immer zu Gott gehe? Nicht zu Menschen, nicht zu Büchern, nicht zu ChatGPT oder zum Internet. Wenn mein Go-to-Place für Weisheit immer er zuerst wäre. Ich habe 4 Beispiele mitgebracht, die erzähle ich uns noch und dann würde ich gerne eine Gebetszeit mit uns haben. Und vielleicht sogar das Mikro freigeben für Gebet für Deutschland und Europa. Und ich lasse mich gerne überraschen, weil der Matthias hat ja gepredigt, echte Männer beten, ob wir ein paar echte Männer haben, die neben den tausenden Frauen, die sich dann hinter dem Mikro aufstellen, auch was zu sagen und zu beten haben. Nur für den Fall. Okay, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das der Herr ist, aber ich tue es. Und ich werde dafür bezahlen, wenn es nicht er ist, aber irgendwie juckt es mich gerade. Ich habe etwas gelesen heute Morgen in einem Buch. Na, dip, dip, dip. Ja, vielleicht finde ich es. Hier, hab's gefunden. Tut mir leid, ihr Männer. Das ist jetzt halbwegs ernst. Es ist irgendwas mit Fußball gerade, oder? Ist das eine Weltmeisterschaft? Das ist jetzt. Und da hat das schon angefangen. Wann? Okay, gut. Wir waren gestern Eis essen und da haben die so ein Fußballspiel geguckt und ich weiß, dass irgendwas kommt. Und das ist auch nicht per se schlimm, solange die Prioritäten stimmen. Aber das Buch, was ich habe hier, ist von David Pawson, das war ein britischer Bibellehrer, von dem ich viele Sachen gut finde, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Er schrieb übrigens über Ephesus im Kontext. Die griechische Philosophie lag der Weltanschauung. Nee, Korinth. Falsch. Nicht Ephesus, Korinth. Die griechische Philosophie lag der Weltanschauung der Korinther zugrunde. Diese Tatsache erklärt viele ihrer Probleme. Da die westliche Zivilisation auf dem griechischen Denken beruht, prägt das tatsächlich auch heute noch einen Großteil unseres Gemeindelebens und der gemeindlichen Praxis. Deshalb tun wir gut daran, es etwas genauer zu betrachten. Das Wort Demokratie beispielsweise kommt aus dem Griechischen. Die Demokratie war eine politische Erfindung der Griechen. Obwohl die Bibel keine Demokratie kennt, meinen viele Christen, dass sie das Gemeindeleben bestimmen sollte. Um ein anderes Beispiel zu nehmen, Sport war zwar den Griechen wichtig, abgesehen von ein paar Anschauungsbeispielen in paulinischen Briefen, behandelt die Bibel dieses Thema jedoch nicht. Nichtsdestotrotz ist der Sport die Religion der Männer unserer westlichen Gesellschaft und dominiert häufig das Leben der Christen. Ich habe es einfach mal vorgelesen. So, wenn das für dich zu wichtig ist, denk einfach mal neu drüber nach. Du kannst alle Emotionen hier zeigen. Du kannst hier schreien, du kannst springen. Du kannst mit der Susanne, mit und ohne Tuch. So. In Amerika, als wir in Texas das letzte Mal waren und bei Streams, bei John Thomas in der Gemeinde waren, da war ein Mann, der hat getanzt mit einem Schwert. Das war ästhetisch, schön, ausdrucksvoll und hat eine Botschaft vermittelt. Mir hat das gefallen und ich glaube dem Heiligen Geist auch, weil ich glaube, dass er ihn inspiriert hat. Okay, bevor wir beten, 4 Beispiele, wie Gott zu mir geredet hat und was daraufhin passiert ist. Erstes Beispiel, letztes Mal habe ich 2 Beispiele, war meine Geistestaufe. Ich bin getauft worden im Heiligen Geist, weil ich Leute habe darüber predigen hören. Nicht in der Gemeinde, die ich besucht habe. Wir sind damals nach Karlsruhe gefahren, 2 Stunden hin, 2 Stunden heim. So spricht man auch von Hingabe, das war zumindest damals so der Fall. Aber die haben jetzt nicht so geteacht, Geistestaufe, Hand auflegen. Das haben wir an einem anderen Ort in Gießen bekommen. Und ich habe das angenommen, weil die Leute, die das gepredigt haben und vorgelebt haben, die haben mich berührt. Und wir waren in einem Hotel, da gab es Essen, Lobpreis, jemand hat sein Lebenszeugnis erzählt, dann war immer ein Bekehrungsaufruf. Und wir haben in diesem Hotel Lobpreis gemacht und die haben in Sprachen gesungen. So habe ich es Jahrzehnte nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das war so ganz viel, wie so Wechselgesänge, ganz viele verschiedene Stimmen, wie ein Chor. Und jeder hat seine eigene Melodie gemacht. Das war Gänsehaut, Gänsehaut pur. Und an diesem Abend bin ich dann vor, als eingeladen wurde, für die Geistestaufe beten zu lassen. Das heißt, Gott hat zu mir geredet durch Predigt und Vorbild anderer Christen. Zweites Reden Gottes, Gottes Auftrag, mich um Schwache zu kümmern. Irgendwann kam mein Mann von der Gemeindeveranstaltung zu Hause. Ich habe an vielen Sachen oder an einigen Sachen nicht teilgenommen, wegen der Kinder, war zu Hause, weil wir die Grace und den Raffi bedingt, die Grace war überall mit unterm Arm, die haben wir überall hingeschleppt, die lag unterm Stuhl oder was auch immer. Sie war immer da. Das hat sich bis heute nicht geändert, jetzt kommt sie freiwillig. Ne? Preis sei Gott. Und damals kam der Bernd von der Gemeindesache heim und hat mir dann gesagt, hier, der Mann XY hat mir gesagt, seine Frau hat Selbstmordgedanken, da geht es psychisch ganz, ganz schlecht, red doch mal mit der. Sag ich, super Bernd, wie mache ich das denn? Ich gehe hin, sage, unsere Männer haben sich unterhalten, haben was total Vertrauliches miteinander geschert, was ich ja schon verstanden habe. Und, na, wie geht's dir denn so mit deinen Gedanken. So kann ich ja nicht um die Ecke kommen. Und ich hatte darauf gar keinen Bock und ich habe mich überhaupt nicht dafür kompetent und ausgerüstet gefühlt. Wie man Ignis schreibt, habe ich nicht gewusst. Und vom Soso hat damals noch keiner ein Lied gesungen in Deutschland. So what? Und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, das ist bestimmt nur Bernds Idee, aber ich wollte damals auch wollen, was Gott will. Dann habe ich gebetet und dann kam das habt ihr auch schon gehabt, komm, gib's zu, kam eine Bibelstelle in den Kopf. Bibelbuch, Kapitel, Vers. Ne, da steht dann, und alle wurden mit dem Schwert und aus der Stadt vertrieben. Oder also, ne, wenn du das dann hast, dann weißt du, es war wahrscheinlich nicht der Herr. Und es ist auch nicht die feinste Art, wie wir Gottes Stimme hören sollen. Das kann so sein, aber du solltest es immer prüfen und abwägen. Und meine Bibelstelle, die angeflogen kam, war Römer 15, Vers 1. Schlachterübersetzung oder Menge, habe ich vergessen aufzuschreiben. Da steht, Antwort von Gott an Iris Trümper, als sie sagt, muss ich mit der Frau reden? Oder kann ich das nicht sein lassen? Da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind wie wir, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken.
Dankeschön, lieber Gott, für diese Antwort. Ja, was habe ich gemacht? Ich mache die Geschichte kurz. Ich habe gebetet für eine Gelegenheit, ohne dass ich plump preisgeben muss, dass die Männer geredet haben. Habe die Frau gesehen, habe sie gefragt, wie es ihr geht. Sie fing an zu weinen, sie hat mir erzählt. Ich habe das gedacht, oh, ich hasse das, Leute, heulende Leute auf dem Sofa bei mir. Will ich das? Wollte ich nicht, aber Gott wollte das. Also habe ich gesagt, gut, Herr, wenn du das denkst, dann machen wir das so. Wir kaufen Tempotaschentücher und schreien ständig Stoßgebete. Herr, gib Weisheit, Heiliger Geist, hilf mir. So, und dann fangen wir einfach mal an. Das habe ich gemacht. Die Frau lebt heute noch. Ist nicht Teil unserer Gemeindefamilie, ist woanders, ist umgezogen, ist alles gut. Ihr braucht nicht überlegen, wer das wohl war. Spielt keine Rolle. Ja, aber sie geht ihren Weg mit Gott und ich konnte sie damals ein bisschen unterstützen. Gottes Erziehung für mich, ein Weg, wie Gott mich gerne erzieht, ist durch Träume. Jahrelang habe ich nicht verstanden, dass das Gott ist. Genau das, was Susan eben sagte. Ich habe das gehört, ich habe diese Dinge wahrgenommen, aber ich habe nicht gerafft, dass das Gott ist. Ich habe das für Albträume gehalten. Alle, die mich besser kennen, mein Mann und meine Kinder wissen, kommen niemals zwischen die Iris und ihre Handtasche. Wenn dem Caleb es stinkt, jetzt kann er ja selber Auto fahren und wann er will, dass wir zu lange in der Gemeinde sind, hat er versucht, mir die Handtasche zu entwenden und ging damit zum Auto. Das war sehr, sehr effektiv. So, und in diesen Träumen habe ich meine Handtasche verloren, sie wurde mir gestohlen, ich habe sie gesucht, irgendwo abgelegt, da waren Menschen und dann, das war, ich habe den ganzen Traum nur die Handtasche gesucht. Ich dachte, meine Güte, warum träume ich diesen Mist immer? Bis ich da saß und Cynthia Hayes das erste Mal 2015 hier war, die Kunst Gott zu hören, erste Mal der Kurs und ich erzählte beiläufig von meinem Traum. Dann hat sie geschmunzelt, hat mir ihr Buch geschenkt, die Top 20 Träume von John Paul Jackson, was ich gerade am Übersetzen bin und was jetzt hey, sich zieht, aber ist egal. Da steht drin, von den 20 Sachen, die Menschen am allermeisten träumen, ist ein Handtaschen- oder Geldbeuteltraum einer der häufigsten. Zähne ausfallen, fliegen, fallen, gejagt werden, sind andere. Also es ist eine ganz lange Liste und viele Badezimmerträume, nackt in der Öffentlichkeit sein, im Schlafanzug zur Schule fahren. Also so ist so ein Kram, das gehört, ist alles auf dieser Liste. Und viele dieser Träume sind von Gott und haben eine Botschaft. Und die Botschaft war für mich, ich muss eine Unsicherheit ablegen, die ich immer noch habe bezüglich der Frage, wer bin ich eigentlich? Und Minderwertigkeit gegenüber bestimmten Personengruppen, die ich für mir überlegen halte, ablegen. Predigen vor Leuten mit Doktortiteln und so ein Kram zum Beispiel. Und Gott hat versucht, mir jetzt zu zeigen, wer ich bin und hat mir gesagt, du brauchst Transformation. Ich nenne es jetzt mal nicht mehr innere Heilung, sondern du musst dein Denken da ändern. Du musst begreifen, wer du bist und wie ich dich sehe. Und du solltest nicht unterschätzen, was ich durch dich tun kann. Bernds Lob und Anerkennung von eben, in meinem Fleisch würde ich laut lachen und würde die Frage rufen, wer bin denn ich? Aber ich habe mir abgewöhnt, das zu machen, weil ich, ob man mich sieht oder ob ich unsichtbar bin, ich will verfügbar sein für das, was Gott machen möchte. Ob die Welt mein Gesicht sieht oder nicht, das ist mir nicht wichtig. Ich will herausfinden, was er will. Und dann habe ich Buße getan und dann habe ich nicht mehr von Handtaschen geträumt. Dann habe ich sogar einmal geträumt, Stefanie, das ist jetzt speziell für dich. Ich war in der Bethel-Schule vor dir im Traum. Also vielleicht warst du im Traum ja früher auch schon da. Und dann habe ich eine neue, rote, mit schönen Edelsteinen dekorierte Handtasche geschenkt bekommen. Das war mal die Erlösung des Handtaschentraums. Bis irgendwann die Unsicherheit sich doch nochmal ihren Weg in mein Herz gebahnt hat und ich den Traum wieder hatte. Und so sind Gott und ich ständig, ne, wir wissen schon, na Iris, das ist mal wieder soweit. Mach mal einen Check, tu Buße, räum mal auf und betrachte dich so, wie ich bin. Letztes Beispiel, wie Gott zu mir geredet hat. Am 23. April 2013 habe ich eine Gebetszeit gehabt. Bernd hatte, denke ich, Quality Time mit dir, lieber Schwiegervater. Ich glaube, ihr wart in Dresden zu der Zeit, wenn ich es richtig erinnere. Und ich glaube, ich habe sogar gekniet. Ich knie nicht immer oder oft, aber manchmal knie ich in meinen Gebetszeiten. Und ich habe eine Vision bekommen, das klingt jetzt, oh, das sind meine Ohrringe von gestern. Ach, das ist total schick. Und eine Vision ist einfach, manchmal hat man ein Bild, wenn man betet, und manchmal hat man einen Film. Also, ne? Einige von euch werden das auch kennen. Und das, was zu mir kam am 23. April 2013, war, ich sah ein Bild von Europa, weit weg rausgezoomt. Und überall, in jedem europäischen Land, waren Feuer am Brennen. Und zwar ganz viele so. Überall waren Feuer und Großbritannien war besonders erhöht oder im Auge. Das war wie wenn du im Computer scrollst über Sachen und klickst das eine an. Das wird dann so markiert oder wird größer. Kennt ihr das? So war das. So war Großbritannien. Die ganze große Insel war so. Als ob die Botschaft darin steckt, die spielen eine Schlüsselrolle oder vielleicht da fängt es an. Und dann hörte ich den Satz in meinem Geist, es wird kommen. Dann kamen noch ein paar andere Sachen, die die Gemeinde betrafen. Und für mich ist das die Verheißung, dass die Sehnsucht, dass auch Europa nochmal Erweckung erlebt, bevor Christus wiederkommt, stattfinden wird. Als ich das dem Rick Hayes mal erzählt habe, war der ganz begeistert, hat mir von irgendjemandem erzählt, der sowas Ähnliches auch gesehen hat und noch jemand. Und das ist die große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht am Laufen zu halten, ist nach Jahrzehnten manchmal gar nicht einfach. Ich war, weiß es nicht mehr, was Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Stuttgart auf einer Konferenz. Damals war die große argentinische Erweckung am Brennen. Da war ein Team aus Argentinien, die haben ein Lied für Deutschland geschrieben. War es nicht die erste, aber ich feiere dein Lied auch, Susan. Und das Lied hatte den Text, höre Deutschland, deine Zeit ist jetzt gekommen. Frische Salbung gießt der Herr aus über dich. Den Rest habe ich vergessen. Und wir haben alle gedacht, die nächsten 2 Jahre kommt sie. Die Erweckung. Jetzt haben wir 2026. Aber wir halten Gott seine Verheißung und sein Reden vor. Kaputt machen können wir nichts. Und ich würde gerne gleich einfach dafür beten. Und wenn du jemand bist, der Fürbitte tut und der gerne betet, dann lade ich dich ein, auch das Mikrofon gleich zu nutzen. Ich werde das dann nochmal ansagen. Was ich nicht hören will, sind Jammergebete. Da habe ich keinen Bock. Da ist das CCLM-Mikrofon auch nicht für geboren. Schenkungserweckung. Gott hat da mehr Bock drauf, als wir alle zusammen. Also finde was, was Glauben ausdrückt und was mit seinem Willen übereinstimmt oder sprich eine Deklaration oder whatever. Irgendwas Feuriges, Kühnes, Starkes, von mir aus auch Bußetuendes. Ja. Wisst ihr, wenn ich euch sehe, sehe ich ganz viel. Ich sehe eine Gemeinde, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat und gewachsen ist. Nicht ohne Schmerzen und Verluste. Und wenn ich euch beobachte und mit manch einem von euch im Gespräch bin oder manchen Besuch habe oder was mitkriege, dann sehe ich ganz viele kleine und große Heldinnen im Alltag, die im Meer schwimmen von einer zerbrochenen, gottfeindlichen Welt, die total verrückte Ideen und kaputte Überzeugungen hat. Ich sehe, wie ihr Familie baut mit Jesus, wie ihr Hoffnung habt, Glauben aufbaut. Und ich sehe Einzelne, die unfassbar hingegeben sind. Und ich bin so dankbar, wie Bernd das vorhin ausgedrückt hat, exemplarisch. Ich bin so dankbar für jeden, der steht, auch im Sturm, der Gott sich zur Verfügung stellt, der Buße tut, der Liebe lebt, der Konflikte überlebt, der Nachteile in Kauf nimmt und dem es egal ist, ob er zurückgeliebt wird, wie Paulus, der einfach die Gemeinde liebt und mitbaut. Die Welt braucht nämlich keine stolzen, frommen Besserwisser, sondern Menschen, die durch Zerbruch und als Teil eines lokalen Leibes, nicht als Freigeister mit ich und Gott, wir regeln das schon. Ja. Sie braucht Menschen, die durch Zerbruch und als Teil eines lokalen Leibes gelernt haben, dass wir nur gemeinsam und das in Ausrichtung auf Jesus ein Leuchtturm sind für eine von Sünde verwüstete Welt. Gott setzt auf euch. Und seine Kraft ist erst recht dann mächtig, wenn wir uns schwach und unzulänglich fühlen. Steht doch mit mir auf und lasst uns noch mal beten, bitte. Und Melanie, könnt ihr noch mal kommen. Jesus, wir danken dir. Herr, ich hoffe sehr, dass es das Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe und dass ein paar Dinge angekommen sind. Heiliger Geist, Versiegel in den Herzen, was du gesagt hast. Und lass uns festhalten an den Dingen, die einzelne Herzen aufgefangen haben. Und Jesus, ich bete, dass du durch deinen Geist jetzt auch offenbar machst, ob jemand hier ist, der dich noch nicht angenommen hat als Herrn, der sein Leben noch nicht dir geschenkt hat. Und damit möchte ich anfangen. Wenn du nicht weißt, dass du durch Christus gerettet bist, wenn du nicht weißt, wo du landest, wenn du stirbst, weil du an den Namen Jesus glaubst und weil du um Vergebung deiner Lebensschuld gebeten hast, dann hast du jetzt die Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Ich werde ein Gebet beten, das machen wir immer am Gottesdienstende. Und dann kannst du zu Gott sagen, ich will dich, ich gebe dir das Lenkrad meines Lebens, ich tue Buße, ich bin ein Sünder wie die anderen alle auch und ich will gerettet werden, ich will Kind Gottes sein. Und wenn du das entscheiden willst und oder mich und uns unterstützen willst in dem Gebet, lass uns das zusammen bitte aussprechen und sprecht meine Worte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld an diesem Kreuz gestorben bist. Dein Körper wurde zerfetzt. Dein Blut hast du vergossen. Du bist meinen Tod gestorben. Du hast die Strafe für meine Sünde getragen. Das erkenne ich an und bitte dich um Vergebung für alle Schuld, die ich auf mich geladen habe. Vergib mir meine Sünde. Wasch mich rein und hilf mir, dir zu folgen. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Kurz und prägnant, irgendeiner da, der das heute bewusst zum ersten Mal gebetet hat, streck deinen Arm aus. Du bist nicht so entblößt und beschämt wie Christus am Kreuz. Wenn du das bist, dann wink mir. Okay, ich sehe keinen Arm. Wenn du das bist und dein Herz klopft und denkst, boah, eigentlich bin ich schon heute neu in die Nachfolge von Jesus getreten, dann geh zu Jeanette und Wolfgang, korrekt, während dem nächsten Lied. Nicht nach dem Gottesdienst, sondern genau jetzt, wenn wir noch ein Lied singen und beten in der Zeit. Sag denen das, lass dir die Hände auflegen, lass dir dienen von denen und mach, dass du starke Wurzeln kriegst mit Jesus. Und jetzt würde ich einfach unheimlich gerne für Deutschland beten, für Europa beten. Und ihr Lobpreisteam, ihr habt Mikros. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, Melli, Simone, wer auch immer, Stefan, dann nutzt das oder kommt her und lasst uns beten. Und ich will den Anfang machen. Und ich habe das, ich komme mal runter, dann könnt ihr das bei mir gleich auch abholen. Und Jesus, ich habe keinen Bock, dass wir das Schlusslicht sind auf der Welt. Überall passiert Erweckung, sogar in den Gebieten und gerade in denen, wo die Christen verfolgt werden. Und Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass das passiert, was dein Plan und dein Wille ist. Und wir sagen Amen. Lass dein Feuer brennen in Deutschland. Lass dein Feuer brennen in Europa. Herr, wir wünschen uns eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn heute Wahltag ist, geistlicher Wahltag ist jeden Tag, ich gebe meine Stimme nur für Jesus, weil nur Jesus rettet, nur mit Jesus kommt man zum Vater und nur durch Jesus Christus kommt man in den Himmel. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich danke dir, Herr, dass du zur Verfügung stehst. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg gebahnt hast. Und ich bete, Herr, dass Arbeiter ausgesandt werden in deine Ernte in Europa. Ich bete für eine Erneuerung des Denkens, eine Erneuerung des Geistes. Ich bete für eine starke Gemeinde, universell in Europa, aber auch für uns hier in Limburg. Ich bete, Herr, dass du denen Feuer unterm Arsch machst, die lau sind. Ich bete, dass die aufstehen, die noch nicht ihren Platz eingenommen haben. Ich bete, dass du die ermutigst, die wie ich mit Unsicherheiten zu kämpfen haben. Und ich bete, Herr, dass du uns unseren Stolz vor Augen führst, wo wir dir mit Stolz und Selbstsucht und Ich-Bezogenheit im Weg stehen. Wir wollen nicht, ich will nicht der Korken sein auf deiner Flasche, die zum Überlaufen kommt mit Segen. Ich will dich freisetzen. Ich will der Esel sein, der dich nach Deutschland trägt oder wohin auch immer, Herr. Nach Heißenbach und in den Rest der Welt. Dein Wille soll geschehen, Herr. Zünd uns neu an und lass uns sichtbare Zeugen sein für dich und Feigheit und Scham zurücklassen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das Mikrofon ist frei, Lobpreisteam, wer auch immer. Wenn ihr aus der Gemeinde kommt und betet. Keine Jammergebete, aber alles andere.
Ja, lieber Papa im Himmel, ich danke dir, dass an Pfingsten sich zerteilende Zungen herabgekommen sind beim ersten Pfingsten in der Apostelgeschichte. Und Zungen transportieren Worte. Dein Wort, oh Herr, möge in dieses Land hineinfließen, zu den Herzen der Menschen.
Halleluja.
Und möge sie erreichen, es möge auf fruchtbaren Boden fließen. Durch all die Kirchen, Konfessionen, besonders die charismatische Bewegung in der GGE, charismatische Erneuerung unserer Gemeinde. Es gibt so viele Christen, die schon wiedergeboren sind und die neuen Zungen reden. Und ich danke dir, dass du diese Christen stärkst und ermutigst und dass von ihnen die Erweckung immer mehr hineintransportiert wird in alle Bereiche der Christenheit, in die Landeskirchen und in alle anderen Konfessionen. Dank sei dir, Herr, ich preise dich.
Amen. Halleluja, Amen.
Vater, danke schön. Danke für die Schulen, für die Kindergärten, für die Unis, Herr. Wir danken dir für jedes einzelne Kind in Deutschland, in ganz Europa, Herr. Und wir beten in dem Namen Jesus, dass du sie berührst, Herr, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest, Herr. Dass die Kinder wieder mehr mit dir zu tun bekommen, Herr. Mehr von dir hören, Herr. Danke, Vater, dass du das wirken wirst. Ehre sei dir dafür. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Herr, ja, und das haben so viele Kinder von dir gehört. So viele Menschen haben Samen von dir in ihr Herz gesät bekommen. Und ich will dich so bitten, dass diese Samen nicht kaputt gehen, sondern dass sie Wurzeln schlagen dürfen. Jesus, bewege die Kinder, bewege, dass du ihr Herr bist, dass du sie liebst. Und ich bitte dich so sehr, dass du einfach da Bewegung schenkst. Und in Jesu Namen sollen alle Kinder sich darauf zurückerinnern, alle Menschen, die jemals von dir gehört haben, dass dieser Same aufgeht, dass dieser Same bewässert wird, dass dieser Same gepflegt wird, Sonne bekommt und jeder, der von dir gehört hat, soll sich daran erinnern können, in Jesu Namen.
Amen. Ja, Amen, Amen. Halleluja.
Ja, Vater Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Deutschland liebst. Und ich danke dir, dass deine segnenden Hände noch über unserem Land ausgebreitet sind. Ich sehe es überall. Sie sind noch da, Vater Gott. Und ich bete um Vergebung für die Menschen, die nichts von dir wissen wollen, die dich anspucken, die deinen Namen missachten und die dein Wort nicht achten, Vater Gott. Ich danke dir, dass deine segnenden Hände noch da sind. Und ich bitte dich um Erweckung, Vater. Ich bitte dich um Erweckung für unser Land. Und ich bete für 100.000 junge Menschen, die in diesem Jahr dich finden werden, Herr. Danke, dass du Erweckung in unserem Land bringen wirst und danke, dass wir das noch erleben werden und danke, dass deine segnende Hand noch da ist.
Okay, lasst uns in Sprachen beten. Alle, die hier am Platz seid, nicht fallen lassen, nicht zurück, nicht Beobachter sein, sondern aktiv dabei. Bete laut in Sprachen, wenn du kannst. Mach das, mach deinen Mund auf und bete. Lass uns da durchdrücken. Manchmal ist Gebet einfach Arbeit. Unterstützt die Stimmen, die hier von vorne sind, durch dein Sprachengebet.
Ja, weißt du, warum du das tun sollst? Erinnerst du dich an die Pfingstpredigt? Wenn du in Sprachen betest, betet der Heilige Geist Gottes. Und glaub mir, der hat die besten Gebete für Deutschland, die du dir vorstellen kannst. Darum lass es raus. Halleluja, Herr, wir ehren dich für Deutschland. Wir danken dir für das Vorrecht, hier leben zu dürfen. Haben wir ergreifen Autorität über dieses Land und wir sprechen aus, dass dein Geist herrschaftlich ist über Deutschland. Wir geben dir die Herrschaft aus unserer Warte heraus und sagen, Herr, sei König über Deutschland. Sei Herrscher über Deutschland. Beeinflusst die Politik, beeinflusst die Wirtschaft, beeinflusst die Medien. Herr, wirke hinein durch jede Gemeinde in diesem Land. Wirke in einem immer größer werdenden Umkreis. Hinein in diese Gesellschaft. Da, wo die Dunkelheit immer tiefer und immer schwärzer wird, scheint auch das kleine Licht immer heller. Danke, Herr, dass wir als Licht zu sehen sein werden und dass wir und all die anderen Kirchen und Gemeinden, wo du Zentrum bist, Herr, dass sie durchdringen hinein in die Dunkelheit und dass Menschen Bilder der Hoffnung bekommen für ihr eigenes Leben, dass sie gerettet werden, dass sie herausgelöst werden aus der Finsternis, dank deiner Kraft, dank deiner Weisheit, dank dir, Heiliger Geist, der Geist der Weisheit. Wirke du gerade jetzt, wirke hier in uns. Lass uns solche Lichter sein, die hinausströmen in die Dunkelheit und die gesehen werden, die gehört werden, Herr, und die Einfluss nehmen dürfen, überall, wo sie sind, in ihrer kleinen Welt. Danke, Herr, für dieses Vorrecht, hier in Deutschland zu wirken und deine Herrlichkeit auszubreiten. Danke, Herr.
Ich wollte noch hinzufügen, dass die Liebe des Herrn sich auch bis nach Deutschland hinausstreckt und dass der Herr uns gesagt hat, dass er den Teufel gesehen hat, wie er wie ein Blitz runtergeschlagen wurde, und das zeigt uns, wie mächtig der Herr ist und was eine kleine Gefahr der Teufel ist, wenn überhaupt. Er ist nichts, er ist schon besiegt. Amen.
Ja, Herr. Dein Wort ist Leben für uns. Es ist Geist und Feuer, Herr. Und dieses Feuer schafft alles. Es beseitigt den Feind. Es schlägt ihn in die Flucht. Überall dort, wo er in den einzelnen Ländern angreift, wo er versucht, in der Endzeit besonders stark zu sein und seinen Ärger loszuwerden. Aber dem können wir entgegentreten, Herr, indem wir wirklich dieses Feuer verbreiten, dein Feuer verbreiten, das alles aufzieht, verzehrt und auffrisst, was der Feind dort so mühselig manchmal versucht unterzubringen. Ja, überall in unserem Land, auch in den Ländern, die um uns herum sind, Herr, soll dein Feuer wirken. Es soll wirklich neue Feuer entzünden. Ich habe es auch gesehen. Viele brennende, ja, wie so Buschfeuer. Und ja, Herr, möge das wirklich ein Flächenbrand werden mit deinem Feuer, der alles andere verzehrt, was der dass dem Feind den Boden unter den Füßen wegnimmt, Herr. Wir ehren dich dafür und wir preisen dich für all deine Gnade, Herr. Amen.
Ich danke dir, dass du den Söhnen und Töchtern unserer Kirchen ihre Autorität zeigst und sie wieder in Anspruch nehmen, dass sie sehen, welche Berufung sie haben, dass sie aufstehen aus den bequemen Kirchenstühlen und dass sie gehen und dass sie laufen, dass sie dein Wort verkünden, dass sie deine Liebe teilen. Und ich bete, dass Deutschland wieder jetzt echt erkennt, welchen Ruf es hat. Dass wir wieder aufstehen, dass wir nicht festhängen 1930, 1940, 1950, sondern dass wir aufstehen und dass das Jahr 2000, 2020, 2000, egal, unser Zeitalter ist, dass Gott hier wieder hoch erhoben wird, wir uns nicht schämen müssen, zu sagen, dass wir glauben, dass die Bibel unser Fundament ist. Und ich bete so, nicht jammernd, dass die Stühle so unbequem werden, dass wir einfach gehen, dass wir unser Schwert schwingen, dass wir unser Schwert einfach schwingen.
Herr, ich danke dir. Und der Herr hat mich gerade erinnert an ein Bild, was ich vor vielen, vielen Jahren schon hatte. Wir wohnen im Westerwald und wenn du durch die Tiefe fährst, dann siehst du den Westerwald und den Taunus, dann ist es ein Tal. Und das Wasser steigt, der Druck steigt, auch hier in Limburg und Umgebung bei den Menschen. Und die Menschen sind bereit, sie sind offen, das Evangelium zu erfahren. Und ich hab gesehen, wie das Wasser steigt. Und parallel dazu habe ich gesehen, die ganzen Rettungsboote auf dem Wasser, hier in dieser Talebene. Und die Rettungsboote, das sind wir. Wir sind diese ganzen Rettungsboote über Limburg und über dem Taunus und über Westerwald und über der ganzen Umgebung hier. Herr, und ich danke dir, Herr, dass du ja auch Führer dieser Rettungsboote herausbringst, hier aus unserer Gemeinde, aus allen Gemeinden hier in dieser Region. Herr, ich danke dir, Jesus, dass wir aufstehen und dass unser Herz weich ist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir weich sind für das Evangelium, dass unser Herz ein Boden ist, wo deine Saat hineinfließt und wo wir das tun, was du sagst. Nicht unser Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Herr, und ich danke dir, Herr, dass wir von uns wegblicken, dass, weil wir wirklich jetzt nicht wirklich wichtig sind, wir wissen, wir sind deine vielgeliebten Kinder und das ist genug. Und Herr, und in diesem Bewusstsein steigen wir auf und wir reichen die Hand diesem Land. Und ich hatte ein zweites Bild, das hatte ich im ersten Corona-Jahr, dass hier die Gänge rechts und links voll Strömen von Menschen hier hineinkommen und vor der Tür Schlangen stehen. Und der Herr braucht auch uns in unserer Gemeinde, dass wir bereit sind, von uns wegzublicken, aus unserer Bequemlichkeit austreten für diese Menschen, die da sind. Der Herr hat sie vorbereitet und er bereitet auch unsere Herzen vor, wenn wir das wollen. Und das spreche ich aus, Herr, du gibst uns das Wollen und das Vollbringen. Und vielleicht, dass du heute einfach dich entscheidest, einfach nur zu wollen und der Herr tut den Rest. Herr, ich danke dir dafür. Und dafür können wir uns jeden Tag neu entscheiden. Jeden Tag neu. Ich gehöre dir, Herr. Dir, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, dass wir in die Ewigkeit investieren, nicht nur für uns, sondern für all diese Menschen, die am Ertrinken sind, Herr. Ich danke dir dafür.
Das alles und noch viel mehr wird Gott machen, wenn er König von Deutschland wäre. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers. In dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe, der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Das alles und noch viel mehr wird Gott machen, wenn er König von dir wird.
Und Herr, ich bete, dass du uns deine Vision zeigst, die du für uns hast, weil du hast für jeden Einzelnen, der hier ist, eine Vision. Herr, und zeig uns alles, was uns ablenkt von dieser Vision, was diese Vision verschwimmen lässt. Zeig es uns und gib uns die Kraft, diese Dinge, die uns ablenkt, abzulegen, damit wir deine Vision klar sehen und das tun können, was du für uns vorhast. Und selbst wenn wir denken, wir können das nicht tun, was du uns zeigst, gib uns die Stärke, denn auch Mose hat es getan. Auch er dachte, er kann nicht reden vor Menschen und er hat das Volk aus Ägypten geführt. Und zeig uns deine Vision, die du für uns hast. Amen.
Und der Satan ist so ein blöder Lügner. Er will uns unsere Identität stehlen. Er will uns stehlen, was wir in Jesus haben, wozu wir geschaffen sind. Er will uns ausreden, dass wir Männer, dass wir Frauen sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Rechte haben, dass wir geliebt sind. Und in Jesu Namen breche ich diese Lügen. Satan, du hast keine Macht über die Menschen, die Jesus so sehr liebt. Und Jesus, schenk, dass deine Wahrheit in unsere Herzen zieht. Schenk, dass jeder spürt, wer er in deinem Namen ist.
Ich möchte einstehen für die Jugendlichen. Ich möchte einstehen für die Generation, die einfach jetzt aus diesen Kinderschuhen, dass sie rauskommt. Ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du unsere Jugend erweckst, dass du dein Feuer ausgießt, dass du sie erfüllst mit einem Heiligen Geist. Da ist so eine Sehnsucht, da ist so ein Hunger in diesen jungen Menschen, Herr. Und ich bete, dass du wirklich Einzug hältst, dass du in die Schulen kommst, dass du unser Bildungssystem echt ergreifst in deine Hände. Ich möchte freisetzen, gläubige Lehrer, dass sie zu den Jugendlichen gehen, dass sie ihnen das Evangelium verkünden in Wahrheit, in Kraft, in Vollmacht und in Autorität, Herr. Ich bete, dass die jungen Menschen, die dich schon erfahren haben, weitere Erfahrungen machen, dass sie diese Erfahrungen sammeln können, dass sie aufstehen können, Herr, dass sie sich finden. Und ich bete wirklich, dass du unsere Schulen erfüllst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du eine Sehnsucht hast, nach diesen jungen Menschen, Herr, die einen Hunger haben, die nach Orientierung suchen und schreien, Herr, die in einer Welt groß werden im Moment, die so desolat ist, Herr. Und ich bete, dass du ihnen wieder neue, gesunde Grenzen zeigst und setzt, in denen sie sich entwickeln können, Herr. Ich möchte auch für eine gesunde Sexualität beten, Herr. Ich bete, dass du freisetzt diese Sexualität, die in den Kindern ist, so wie du sie vorgesehen hast, Herr. Dass du ihre Ohren schließt und ihre Augen schließt, Herr, vor Unreinheit, Herr, und dass sie dich wirklich erkennen, Herr. Und ich möchte auch für Heilung beten, Herr, für Heilung, Jesus. Ich binde jeden Geist der Depression, der Suizidalität, Herr, weil ich weiß, dass du gute Gedanken hast über diese Jugendlichen, Herr. Du sagst in deinem Wort, es sind Gedanken des Friedens, der Hoffnung und des Lebens. Und ich möchte es proklamieren über diese Generation hier in Limburg, im Westerwaldkreis, im Main-Taunus-Kreis, in ganz Deutschland.
Halleluja. Amen. Hör ich euch noch in Sprachen beten?
Come on, solange die Melli spielt. In Sprachen beten.
Halleluja. Herr, dein Wort sagt, da wo Brüder in Einheit zusammen sind, dorthin hast du deinen Segen verheißen. Leben in Ewigkeit. Vater Gott, und ich tue Buße für uns als Leib Christi, die wir dich kennen, die wir dich ehren, wo wir es zugelassen haben, über andere Gemeinden, über andere Denominationen in Uneinheit zu denken, zu reden, wo einfach Spaltung praktiziert wurde, Herr. Und ich bitte dich, dass du vergibst und dass du neue Einheit schenkst. Ich bitte dich, dass du übernatürlich uns als Leib Christi gerade hier in Deutschland verbindest, dass du dein Leben schenkst, dass du deine Einheit schenkst, dass wir als ein Geist, als ein Leib aufstehen gegen die Finsternis, die sich hier aufmacht, dass wir entgegenstehen, dass du uns lenken kannst, dass du uns leiten kannst, so wie du das verheißen hast, so wie du das willst. Herr, Deutschland gehört dir. Deutschland ist dein Land. Ich verkünde deine Herrschaft über Deutschland und ich bete, dass du auch in all den Regierungen, in den Menschen, die Entscheidungen treffen, dass du die Herzen der Könige lenkst wie Wasserbäche. Lenke diese Herzen, egal ob mit dem Mindset, gegen den Mindset, durch den Mindset, egal wie, Herr, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe in Deutschland und über Deutschland hinaus, Herr. Und mach uns als Leib Christi eins, dass wir in Einheit zusammenstehen. Dein Wort sagt, da wo wir an der Liebe, die die Menschen zueinander haben, die wir als Christen zueinander haben, wenn die Menschen erkennen, dass wir deine Jünger sind, Herr, hilf uns, dass wir das leben. Ändere uns, transformiere uns, Herr. Und ich bete, dass du wirklich vergibst, wo wir das nicht leben. Ich binde jeden Geist von Spaltung, ich binde jeden Geist von Zwietracht, ich binde jeden Geist von Hochmut einer anderen Glaubenshaltung gegenüber, Herr. Und ich bete, dass du das reinigst, Herr. Dass du das reinigst und dass du das mit deiner Liebe ausfüllst. Dass du wirken kannst, Herr. Dass du mehr Raum in jedem Einzelnen von uns einnehmen kannst. In Jesu Namen. Amen.
Jesus, wir erheben deinen Namen über unserem Land. Jesus Christus von Nazareth, Jesus Christus der Gesalbte. Dein Name, der höchste Name. Jedes Knie wird sich vor dir beugen, Herr. Du bist das Alpha und das Omega, Herr. Du bist der Anfang und du bist das Ziel. Du bist der Löwe und das Lamm, Herr. Du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herrscher, Herr. Wir beten dich an und wir erheben deinen Namen, Herr, über unserem Land. Wir erheben deinen Namen über unseren Gemeinden, Herr. Wir erheben deinen Namen über unseren Familien. Und wir rufen in Existenz, Herr, was du geplant hast, was du vorbereitet hast vor Anbeginn der Zeit. das rufen wir in Existenz, Herr. Wir rufen unsere Kinder in ihre Berufung, Herr, als Apostel, als Evangelisten, als Propheten, als Hirten und als Lehrer, Herr. Wir danken dir, Herr, dass das zustande kommt, was du geplant hast, Herr. Wir danken dir, wir preisen deinen Namen, König aller Könige, über unserem Land und unseren Gemeinden und unseren Familien.
Noch ein Gebet und dann lasst uns das Lied singen. Und lasst es uns laut singen.
Psalm 107 sagt, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte, sie strauchelte und niemand ihnen half. Da schrien sie in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Und ich möchte wirklich ganz, ganz dolle darauf stehen, weil genau das hat Gott vor 12 Jahren mit mir gemacht. Aus nichts heraus hat er mir gesagt, rufe zu mir, lese mein Wort, geh hin. Und der Weg ist einfach halt völlig anderer. Und das spreche ich jetzt über den Menschen hier aus. Das spreche ich aber auch über unsere Region Limburg-Weilburg aus, über Hessen und über Deutschland. Dass Gott wirklich einen neuen Schrei kreiert, dass die Menschen ihn anrufen, damit er einsetzen kann, damit er hinkommen kann, damit er retten und erlösen kann.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.